Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Wir alle haben Dämonen in den finsteren Ecken unserer Seele. Aber wenn wir sie ans Licht bringen, schrumpfen sie. Sie werden schwächer, verstummen und irgendwann lassen sie uns dann in Frieden. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir haben unsere Füße in das kühle Nass getunkt, uns in die Sonne gelegt und natürlich ein Buch gelesen oder vielleicht auch mehrere. Das kann ich ja nur für mich sagen, mir hat das eine gereicht. Das waren nämlich mal so läppische 500 Seiten, die man hier so durchschnurpsen muss. Aber das habe ich mir natürlich selber auferlegt. Oder uns, liebe Sarah, wie geht's dir?
Ja, hey Marianne, hallo ihr Lieben da draußen, die hier zuhören bei uns. Ich freue mich auch, dass wir zurück sind und auch ich habe meine Füße in Wasser getaucht. Oft waren es auch Pfützen, muss ich sagen, diesen Sommer. aber ja, wir sind ja noch mittendrin und den August haben wir jetzt fast hinter uns. Und mir ging das auch so mit dem Buch. Wir haben nämlich diesmal das gleiche Buch gelesen tatsächlich. Deshalb freue ich mich heute besonders auf das Gespräch darüber und auf die Autorin, die du uns heute vorstellst. Und ich nehme an, das Zitat, mit dem du die Folge gerade eingeläutet hast, ist auch direkt von ihr, richtig?
Genau, das ist von unserer heutigen Autorin, denn heute geht es um Isabel Allende. Wir nehmen euch mit nach Chile. Und ja, das Zitat stimmt, glaube ich, schon sehr gut auf das Buch ein. Wer die Autorin kennt, hat es sicher schon erraten. Wir werden heute über das Geisterhaus reden. Wie Sarah schon gesagt hat, wir lesen natürlich öfter das gleiche Buch oder die gleichen Bücher, die sich gleichen, aber dieses Mal ist es so, dass wir die gleiche Ausgabe auch haben. Ja, also, genau. Weil es ist ja nun wirklich so, dass je nachdem, wo ein Buch verlegt wird oder wo es herausgebracht wird, sich die Übersetzungen dann doch oft unterscheiden. Wir hatten das, glaube ich, bei Mary Shelley zum Beispiel, da hat man wirklich ganz unterschiedliche Ausgaben. Und diesmal sind wir da komplett konform und können uns die Seiten gegenseitig erzählen. Und ja, bevor wir zum Buch kommen, wie wir das natürlich gerne auch machen, möchten wir euch natürlich erstmal ein bisschen was zu der Herkunft oder ja der Geschichte, der eigenen Geschichte unserer Autorin erzählen. Isabel Allende wurde am 2. August 1942 in Lima, Peru, als Tochter des Diplomaten Tomás Allende und seiner Frau Yona Barros geboren. Der Vater verließ die Familie, als Allende 2 Jahre alt war und danach wuchs sie mit ihren Brüdern Pancho und Juan in katholisch-konservativen Milieu bei der Mutter im Haus des Großvaters auf. Dieser war ganz, ja, sehr vermögend und lebte in Santiago de Chile. Als Allendes Mutter 1953 erneut heiratete, einen chilenischen Diplomaten, folgte die Familie ihm nach La Paz, Bolivien und 1956 auch nach Beirut und Libanon. Es wird ja auch oft zusammen erwähnt, dass Isabel Allende irgendwie in Verwandtschaft steht mit Salvador Allende. Da werde ich auf jeden Fall nachher nochmal was dazu sagen. Aber hier sei schon mal gesagt, wie das Verwandtschaftsverhältnis sich gestaltet. Und zwar ist es so, dass der Cousin des Vaters und somit ein Onkel zweiten Grades von Allende ist. Aber wie gesagt, zu der Geschichte werde ich nachher nochmal was sagen, weil das auf jeden Fall wichtig ist, wenn wir uns dem Buch zuwenden, damit vor allem Menschen, die das noch gar nicht irgendwie in der Hand hatten, da auf jeden Fall den Hintergrund haben. Und ja, dafür machen wir den Podcast auch.
Jawohl.
Jawohl. Wir sind zurück. Hat sich ja schon ein bisschen gefreut, ne? Also
so ein ganz kleines bisschen.
Ja, so ein ganz kleines bisschen. Hat mir schon ein bisschen gefehlt. Also ich habe mir zwischendurch schon gedacht, ob ich jetzt so die Einzige bin, die so bei 30 Grad in der Hitze irgendwie da sitzt und über Putschversuche und Militärdiktaturen liest und recherchiert, so stundenlang. Aber es war auch mega interessant und spannend, aber es waren halt auch 30 Grad und ich dachte zwischendurch so, warum habe ich mir jetzt gerade für Juli, August diesen Wälzer ausgesucht, der auch ein Page-Turner ist, aber ja, für die Recherche war das schon krass, weil wie gesagt, ihr müsst da auf jeden Fall die Hintergrundgeschichte auch kennen oder ich will sie auf jeden Fall mit erwähnen, weil das einfach total spannend und auch wichtig ist und das Buch dann sehr, sehr meiner Meinung nach schön literarischen Bezug, also sie hat das literarisch einfach total schön gelöst, was auch kritisiert worden ist, aber ich schweife ab, denn wir wollten ja erstmal über ihr Leben reden. Allende war vor allem auch am Anfang ihres Wirkens als Journalistin tätig und so arbeitete sie von 1959 bis 1965 für den Informationsdienst einer UN-Organisation und lebte hierfür zeitweise auch in Europa, wie zum Beispiel in Genf. Danach schrieb sie Reportagen für Zeitschriften und machte sich auch als Fernsehjournalistin in Chile einen Namen. 1967 beteiligte sie sich auch an der Gründung der feministischen Zeitschrift Paula, in der sie sich als Redakteurin für Salvador Allende linksgerichtete Volksfrontregierung einsetzte. Das ist aber auch vor allem eine sehr feministische Zeitung gewesen, weil da auch stark Themen diskutiert worden sind, die damals absolut tabuisiert worden sind, was ja auch, sage ich mal, die intimsten Fragen von Frauen betrifft. Das könnt ihr euch sehr schön anschauen oder da redet sie auch sehr stark drüber in einer Doku, die 2007 erschienen ist. Die gibt es bei YouTube zum Angucken. Was mir da sehr gefallen ist, dass das wirklich komplett aus ihrer Sicht eigentlich erzählt wird und von ihrer Familie. Also da gibt es keinen Sprecher oder so, sondern da redet sie und daher ist das als Quelle, denke ich mal, sehr gut zu verwenden. Sie war zudem auch von 1969 bis 1973 als Redakteurin des Kindermagazins Mampato tätig und nach der Machtübernahme durch die Militärjunta unter General Pinochet 1973 floh sie ins Exil, da sie unter anderem halt auch keine Arbeit mehr fand und ging 1975 mit ihrem Mann und ihren Kindern nach Venezuela ins Exil. Dort arbeitete sie bis 1984 als freie Journalistin in Caracas bei der Tageszeitung El Nacional. Also war sehr aktiv und hat wirklich auch schon sehr früh mit dem Schreiben angefangen, was sich unter anderem auch dadurch äußerte, dass sie eine sehr enge Beziehung zu ihrer Mutter gepflegt hat. Die ist, glaube ich, auch sehr alt geworden, weil die war auch in dieser Doku 2007 noch zu sehen. Und wenn man jetzt rechnet, ne, Allende, Isabel Allende, 42er Baujahr, wenn man jetzt denkt, okay, die Mutter hat sie vielleicht mit 20 oder so, das weiß ich jetzt nicht, gekriegt, dann waren das ja so die 20er Jahre. Sie sagt ja auch, dass in ihrem Buch gibt es ja auch Bezüge zu der Mutter durch die einzelnen Figuren. Und das setzt ja auch in den 20er Jahren des beginnenden 20. Jahrhunderts an. Also, wie gesagt, haben von Anfang an sehr, sehr enges Verhältnis gehabt und haben sich wirklich in großem Maße Briefe geschrieben. Mhm. Und jede von beiden hat die auch wie ein Schatz gehütet. Und Isabel Allende hat auch gesagt, wenn das Haus anfängt zu brennen, dann ist das Erste, was ich mitnehme. Und dann war da so ein dann siehst du diese zierliche Frau in diesem Haufen von Briefen stehen. Und ich dachte, ja, hoffentlich hilft dir dann noch jemand. So. Genau, also wirklich beeindruckend. Nachdem Isabel Allende in Chile bereits auch Kinderbücher und Theaterstücke geschrieben hatte, wandte sie sich im Exil dem Roman zu. Und da reden wir jetzt von dem Roman, um den es heute auch gehen soll. Das war nämlich auch ihr Erstling. Und der ist aus einem Brief an ihren todkranken Großvater entstanden. Und dieser Brief war dann praktisch die Grundlage für das Manuskript La Casa de los Espíritus. Und dieses erschien 1982 und in deutscher Auflage erstmalig 1984 als das Geisterhaus, so wie wir es kennen. Und mit dieser Familiensage, was die übrigens von vielen Verlagen in Chile erstmal komplett abgelehnt worden ist und der auch lange Zeit einer Zensur unterlag, schaffte sie einen unheimlich schnellen Welterfolg und sie zeichnet darin die Lebensgeschichte von 4 Generationen bis in die Zeit der Pinochet-Diktatur nach. Also von den beginnenden 20er Jahren, Anfang des 20. Jahrhunderts bis halt hin zu dieser Machtübernahme oder Machtergreifung. Auf das Geisterhaus folgten noch weitere Romane, wie auch der Roman De Amor y de Sombra von Liebe und Schatten 1986 und der ebenfalls ein Bestseller und verfilmt wurde, nach Kritikermeinung an den literarischen Anspruch des Erstlings aber nicht ganz heranreichte. Ein Roman, auf den ich mich auch noch kurz beziehen würde, ist der Roman Paula, der Anfang der 90er Jahre erschien, weil das ein sehr, sehr markanter Zeitpunkt für sie ist oder ja eine Lebenswende für sie dargestellt hat, weil dieser Roman handelt von ihrer todkranken Tochter, die zu der Zeit im Koma lag. Also die ist krank geworden, lag im Koma und ist 1992 dann auch verstorben. Und in diesem Werk beschreibt sie halt ihren Schmerz und wie sie damit umgeht. Und da ist es auch so, aufgrund dieses Romans hat sie dann auch, oder ja, in Angedenken ihrer Tochter hat sie dann eine Stiftung gegründet, die auch den Namen ihrer Tochter trägt. Also ich weiß jetzt nicht, wie sie ganz genau heißt. Da müsste ich nochmal gucken. Kümmert sich halt um den Erhalt der Werke auch von Isabel Allende. Also die sammeln alle möglichen Erstausgaben aus den unterschiedlichsten Ländern, wo ihre Werke verlegt worden sind, und sammelt vor allem auch die Briefe, die sie kriegt von ihren Fans. Und das war sehr beeindruckend, denn da sind kistenweise Briefe, vor allem von Leuten, die den Roman Paula gelesen haben in den unterschiedlichsten Sprachen und da wirklich dann auch Hilfe bekommen haben, weil die in ähnlichen Situationen waren. Ne? Wenn man einen nahestehenden Menschen verliert, dann kann man sich ja nicht ausmalen, wie man dann weitermachen soll, und für die dieser Roman einfach eine Riesenhilfe war. Also das haben die in der Doku auch sehr schön gezeigt, also die unterschiedlichen Briefe, die da erreicht hat und die alle wirklich auch aufbewahren. Also wirklich schön.
Finde ich gut. Also das klingt nach so einem gegenseitigen Trostspenden. Ne? Sie hat genau. Sicherlich den Tod dadurch ein bisschen verarbeiten können und vielleicht auch Trost gefunden in den Reaktionen, die dann kamen. Ne? Das ist ja schön zu hören, dass sie das aufgehoben hat. Kann ich irgendwie gut nachempfinden. So, ja.
Es war tatsächlich auch so, dass sie ganz lange schwarz getragen hat, nachdem ihre Tochter gestorben ist, 4 Jahre lang, und erst ihr weiterer Weltbestseller Aphrodite ihr selbst den Weg dazu eröffnet hat, wieder sich den Genüssen hinzuwenden, weil in dem Buch geht es auch um Gaumenfreuden und andere sinnliche Genüsse, und sie hat gesagt, das war für sie so ein Türöffner, sich diesen auch wieder hinzugeben, und da hat sie dann auch wieder angefangen, Farben zu tragen, hat wieder angefangen zu tanzen, hat wieder angefangen, sich den Freuden des Lebens zuzuwenden, ne, wieder was Schönes essen und trinken zu gehen, sich diesen Genuss halt wieder einfach so selbst zuzugestehen, ne, wo man ja das Gefühl hat, wenn man so in Trauer ist, dass man das irgendwie nicht darf. Ne? Ja. Also fand ich auch spannend. Bis heute folgen etliche Werke von Isabel Allende. Man kann sie gar nicht eigentlich alle aufzählen. Und zu welchen ich jetzt kurz noch was sagen würde, sind die Jugendbücher, weil die sind auf Wunsch ihrer 3 Enkel veröffentlicht worden. Und sie gab ab 2002 eine Jugendbuchtrilogie heraus, die 2004 bei uns unter dem Namen Las Memorias de Aquila y de Yaga zusammengefasst wurde. Auf Deutsch kamen die Bände zunächst einzeln heraus und hießen Die Stadt der wilden Götter, Im Reich der goldenen Drachen und Im Bann der Masken. Und jetzt muss ich sagen, ich bin mal bei uns im schönen Leipzig wieder durch Antiquariate gestöbert, und wenn man dann mal so Allende oder sowas in der Hand hat, dann ist man ja doch schnell verführt, und dann dachte ich, oh, Bann der Masken, das hatte ich jetzt als Titel noch gar nicht gehört, und dann habe ich mir das halt schnell eingesteckt, so, weil war auch ein schönes Angebot, und dann habe ich aber festgestellt, dass es halt zu einer Trilogie gehört, und habe mich dann nicht mehr gewundert, dass ich da nicht so den Einstieg gefunden habe. Also ich glaube, das Buch funktioniert auch einzeln, aber ich bin jetzt wieder drauf und dran, da mir noch die anderen 2 zu holen, damit ich da irgendwie einen Bezug zu habe, weil an sich klingt das total spannend, denn in den Büchern begleitet ein amerikanischer Kleinstadt-Teenager seine burschikose Großmutter auf Expedition und muss viele so Bewährungsproben bestehen. Und das spielt halt alles in diesem Amazonasgebiet, im Himalaya und im Urwald Kenias. Für mich klingt das ganz spannend. Die Welt bezeichnete den Roman allerdings 2002 als tragisch unrealistisch und die FAZ titulierte ihn 2004 als metaphysisch aufgeladene Action-Einlage. Genau, und das ist was, wo ich halt sage, warum nicht?
Ja, ist komisch, so ein großes Label da drauf zu drücken. Also ich könnte mir vorstellen, dass man dann eben besonders kritisch bei ihr drauf guckt, wenn sie dann halt mal in den Jugendbereich abwandert sozusagen, ne? Dass da sich vielleicht der eine, die andere schon freudig die Hände reibt von den Kritikerinnen und Kritikern. Aber ja, finde ich ganz interessant. Also finde ich auch interessant, dass du sagst, so auf Betreiben der Enkel oder sowas, ne? Dass da so ein Familienbezug beim Schreiben dahinter steckt, finde ich irgendwie auch wieder schön, ja. Okay, klingt interessant, aber auf jeden Fall, ja.
Der Familienbezug lässt sich auch in keinem Fall leugnen. Also wenn man sich ein bisschen mit ihrem Leben auseinandergesetzt hat, wird das sehr stark sichtbar. Und gerade in ihren neueren Romanen, sie war ja später dann nochmal verheiratet, also sie war 2-mal verheiratet und ist dann mit dem 2. Ehemann zusammengekommen, der auch sehr viele Schicksalsschläge zu verwunden hatte. Also der hat seinen Sohn unter anderem oder eins seiner Kinder unter anderem an die Drogensucht verloren, und da hat sie halt auch ein Buch geschrieben, wo es darum geht, dass ein Jugendlicher oder Jugendliche in eine Krise geraten, Drogen nehmen und in Las Vegas landen, wo sie bald von Killern und der Polizei gejagt werden. Und genau das wird in dem Roman Mayas Tagebuch zum Beispiel beschrieben. Die Titelheldin erfährt dann eben auch Heilung, als sie zu ihrer chilenischen Familie und ihren Wurzeln zurückkehrt. Also die Familie ist wirklich das, was immer Halt gibt, bei ihr ein ganz großer Punkt.
Hm. Ja, wenn die auch alle so alt werden, ne?
Ja. Allende lebt seit 1986 in Kalifornien und heiratet dort 1988 den Rechtsanwalt Willie C. Gordon, der später Kriminalromane schrieb. Er brachte 3 Kinder mit in die Ehe, die alle drogensüchtig waren. Also es waren alle 3, genau. 2 starben an einer Überdosis und ich glaube, einer hat es dann irgendwie geschafft, also da wirklich clean zu werden. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Also Quellen sind alle schon ein bisschen älter. Aber 2015 ließ sich das Paar scheiden. Aus Allendes erster Ehe 1962 bis 1987 mit dem Bauingenieur Miguel Frias stammt die Tochter Paula, 1963 geboren, die mit 28 Jahren an dieser Stoffwechselkrankheit starb, wo sie dann erst ins Koma gefallen ist und dann, wie gesagt, 1992 verstarb. Und der Sohn Nicolas, der 1966 geboren ist. Sie hat sehr engen Kontakt zu ihren 3 Enkeln und als Feministin gründet sie 1995 die Isabel Allende Foundation, genau, von der ich vorhin schon geredet habe, um auch zur Unterstützung von Frauen und Mädchen weltweit beizutragen. Und sie beteiligt sich auch an weltweiten Wohlfahrtsorganisationen. Also sie schaut halt auch immer, dass sie der Welt auch was zurückgibt. Also nicht nur in schriftlicher Form, sondern ja wirklich da aktiv mitmischt. So, wie eingangs erwähnt, würde ich jetzt tatsächlich auch zu dem Buch kommen, was wir beide uns in den letzten Wochen zur Gemüte geführt haben, welches wir gelesen haben. Wir haben beide die Suhrkamp-Ausgabe. Auf dem Bild ist tatsächlich ein Ausschnitt aus dem Film zu sehen. Wir sehen hier Meryl Streep und den bekannten Schauspieler. Ich bin ganz schlecht, mir Schauspielernamen zu merken. Der ist auch bekannt.
Hier steht es, Jeremy Irons.
Ach doch, Jeremy Irons. Die beiden sehen wir hier auf dem Cover. Wir haben beide uns schon so ein bisschen gefragt, was uns das sagen soll, das Cover, weil wir haben beide so ein bisschen... Sarah, du kannst es ruhig sagen.
Du hast es sehr nett formuliert. Ich dachte, wow, das sieht ja total nach einer totalen, also nach einer richtigen Schmonzette aus. Also so richtig dieses, sie küsst ihn auf den Kopf und er guckt so charmant zur Seite mit seinem Latino-Schnauzbart. Also es ist wirklich sehr, sehr lustig gewählt. Nicht wirklich passend, aber lustig auf jeden Fall. Ich musste lachen, als ich es ausgepackt habe, weil ich eigentlich auch eine andere Ausgabe erwartet hatte. Aber umso schöner, dass es jetzt dann doch die geworden ist. Also es ist wirklich sehr lustig, die Abbildung. Und ja, mein Gott, das ist halt jetzt auch schon ein bisschen älter, ne?
Ja.
Aber fällt einem ins Auge, ja. Auf jeden Fall.
Ja, dass halt da wirklich dieser Filmausschnitt genommen wurde, ne? Also genau. Kommen wir zu der Ausgabe vom Geisterhaus. Es ist sehr dicht vor allem auch geschrieben. In der Ausgabe, die wir vor uns haben, wie gesagt, die ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob dir auch die alte Rechtschreibung noch aufgefallen ist an die Jüngeren unter uns. Es gab wirklich mal eine Zeit, wo man Wörter wie lecker mit KK geschrieben hat. Das ist immer so, wo man dann doch so ein bisschen ins Stocken gerät und nochmal liest. Das ist mir tatsächlich öfter passiert. Isabel Allende ist wirklich auch eine Königin der Schachtelsätze. Also das ist auch was, wo man sich so ein bisschen reinlesen muss. Aber es sind wirklich die besagten oder beliebten ersten 40 Seiten, die man sich ja immer so, manche sagen auch 100 Seiten, die man sich so als Grenze setzt. Oder ich mache das, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und wenn ich da nicht reinkomme, dann lege ich es beiseite. So. Und das hat hier sehr gut funktioniert. Also man liest sich tatsächlich sehr schnell rein.
Also das ging mir auch so. Ich dachte vor allen Dingen erst, ach ja, das liest man so weg in einem Sommerurlaub, so wie du es vorhin schon angesprochen hast. Aber es ist ja doch eben nichts zum einfach so wegschnurpsen, sondern genau, es sind lange Sätze. Man denkt dann auch nochmal zwischendrin über was nach. Die Handlung ist dicht. Das Schriftbild hier, der Satz, das ist auch relativ klein. Ne? Das ist, also war ich auch gar nicht mehr so gewohnt, muss ich sagen.
Ja.
Und ich habe dann doch an den 500 Seiten auch relativ lange gelesen. Aber es ist, wie du sagst, also ich wollte es auch ungern weglegen. Aber war für mich jetzt auch nicht so, dass ich das von vorne bis hinten jetzt in 2-3 Tagen durchgeschnupst hat. Also so ein Buch war es jetzt für mich auch nicht, ja.
Ja, ich glaube, wir sind wirklich halt da schon so ein bisschen verwöhnt von den jetzigen Ausgaben, die es so gibt. Die sind wirklich sehr leserfreundlich, die man so in Deutschland findet. Das sieht in England schon wieder ganz anders aus. Wenn man da gedruckte Bücher bekommt, dann da bin ich überhaupt kein Fan. Ne, nicht böse nehmen, aber ich nenne das immer Klopapier, was da bedruckt wird.
Weil ich weiß, was du meinst.
Nicht wirklich leserfreundlich. Also ne, wo der Satz dann halt bis zum Rand geht und ich sage mal, da wird es halt wirklich zum Wegwerfen gedruckt, ne? Also da, weil da einfach eine ganz andere Philosophie als bei uns jetzt herrscht, was den Gebrauch und das Haben von Büchern angeht. Und hier haben wir es dann tatsächlich auch noch mit einem sehr engen Schriftbild, wie du schon gesagt hast, zu tun, sehr eng gestaltet, wo man dann doch denkt, habe ich jetzt wirklich erst 3 Seiten gelesen, obwohl jetzt sind doch 20.000 Sachen passiert.
Ja, absolut, ja.
Und sitzt man so da und fragt sich, ist mein Lesen jetzt langsamer geworden? Ist die Sonne zu heiß? Keine Ahnung. Das ist tatsächlich diesem Schriftbild zuzuschreiben. Daher die Empfehlung von uns, lasst euch da nicht entmutigen, nehmt das auf jeden Fall zur Hand, egal welche Ausgabe ihr habt, denn es lohnt sich. Warum das so ist, darauf komme ich jetzt zu sprechen, denn ich werde euch jetzt mal ganz kurz umschreiben, worum es so geht, ohne hoffentlich zu viel zu verraten. Und zwar geht es in Isabel Allendes populärem Erstlingswerk um eine Geschichte einer großbürgerlichen Familie, deren Schicksal eng an Chiles politischen Wirren des 20. Jahrhunderts geknüpft ist. Im Mittelpunkt steht unter anderem Esteban Trueba, der als kompromissloser und auch sehr gewalttätiger Patriarch beschrieben wird. Seine ganze Umgebung hat unter ihm zu leiden. Neben seinen Bauern, die er wie Leibeigene hält, unterdrückt er auch seine ganze Familie. Doch nicht nur da, also im Haus von Trueba ist die Situation angespannt, denn es ist eine Zeit, wo sich die Lage in ganz Chile zuspitzt, und zwar dramatisch. Und ja, bis hin zu einem Putschgipfel, der sich gegen den sozialistischen Staatspräsidenten richtet. Unter der nachfolgenden Militärdiktatur beherrschen Terror und Verfolgung das Land und auch die Familie Trueba ist gezwungen, sich diesem entgegenzustellen. Also mehr will ich da jetzt eigentlich nicht verraten, weil sonst würde ich da schon hart an das Ende schießen. Und um das Werk richtig greifen zu können, ist es auf jeden Fall wichtig, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen mit dem historischen Hintergrund auseinandersetzen. Ich habe es gerade schon angerissen. Das endet ja oder geht gegen Ende vor allem auf diesen Militärputsch zu. Und das hat den Hintergrund, dass 1970 der Präsidentschaftskandidat Salvador Allende die Parlamentswahlen gewann und unter anderem das zur Folge hatte, dass die Partei vor allem für die Verstaatlichung der Industrie und die Enteignung der Großgrundbesitzer verantwortlich war und sich dafür stark gemacht hat. Das wiederum haben die USA und auch den westeuropäischen Staaten dazu veranlasst, einen internationalen Boykott zu arrangieren, was wiederum in Chile dazu führte, dass sich erste Skepsis und auch Unmut gegen die neue Regierung aus den sozialistischen Parteien breit machte und das wiederum in diesen Putsch von 1973 gipfelte, was dann die USA unter Richard Nixon und auch Kissinger wieder besänftigt hat und es da auch wieder Unterstützung gab. Damit wurden dann sämtliche staatliche Einrichtungen weniger Stunden gestürmt und besetzt. Der Präsidentenpalast wurde bombardiert. Präsident Allende wurde dort später auch tot aufgefunden. Und es ist bis heute, also ich habe mir verschiedene Quellen angeguckt, bis heute wird offiziell behauptet, der Präsident habe Selbstmord begangen. Viele glauben jedoch, dass er von seinen politischen Gegnern ermordet wurde. Also wie gesagt, ich will mir jetzt nicht anmaßen, da irgendwas zu sagen. Dafür müsste man wirklich noch viel tiefer in die Geschichte reingehen, um da irgendwie einen schlüssigen Schluss, also wirklich was, wirklich Handfestes draus ziehen zu können. Wenn ihr da schon mal tiefer in diese Geschichte eingestiegen habt, könnt ihr uns das gerne wissen lassen. Da sind wir sehr interessiert dran. Ich möchte es mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ob er ermordet worden ist oder sich selbst gerichtet hat, aber da sind die Quellen halt ganz unterschiedlich. Die Mehrzahl der Quellen, die ich gefunden habe, deuten darauf hin, dass er sich selbst gerichtet hat. Aber wie gesagt, ist für mich strittig. An die Spitze der sich erinnernden Militärjunta stellte sich General Augusto Pinochet. Und in den folgenden Jahren kam es eigentlich wieder zu der Diktatur, wie es vor Allendes Regentschaft war. Ne, das war ja die erste sozusagen sozialistisch-marxistische Partei, die sich da irgendwo durchgesetzt hat, was natürlich zu großem Jubel beim Volk geführt hat, aber das letzten Endes dann auch wieder in die Krise gestürzt hat. Also das Land hat man ein Gefühl, es kommt einfach nicht zur Ruhe. Nach der Machtübernahme durch Pinochet wurde natürlich die Verstaatlichung und alles Mögliche, was Allende in Gang gebracht hat, wieder rückgängig gemacht und der Boykott gegen Chile wurde durch die USA etc. pp. Aufgehoben. Dadurch, dass natürlich es wieder zu Wirtschaftshilfen kam, ging es dem Land natürlich auch ökonomisch wieder besser. Aber jetzt gab es halt wieder eine Diktatur. Also es ist immer so diese Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Hm. Und es dauerte dann tatsächlich bis 1989, dass der Christdemokrat Patricio Aylwin zum neuen Präsidenten gewählt wurde und es da, ab da wieder eine Art Demokratie gab. Der Roman setzt halt Anfang des 20. Jahrhunderts an, wo es halt wirklich auch noch diese große Ungerechtigkeit zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, zwischen Arm und Reich gab, und erzählt, wie es zu dem aufstrebenden Sozialismus kam, wie sich die Bevölkerung mobilisiert hat, erzählt in dieser Bubble, will ich es mal nennen, von der Familie Trueba. Das Buch hat natürlich aufgrund dieser Geschichte große Wellen geschlagen. Ich habe es vorhin schon angedeutet, dass viele Verlage das am Anfang überhaupt nicht vorausbringen wollten. Und es war jedoch durch seinen weltweiten Ruhm so, dass es innerhalb von 2 Jahren schon um die 13 Neuauflagen gab. Also das ist wirklich ein Knaller. Und zwischen 82 und 86 wurde der Bestseller in 16 Sprachen übersetzt. In Chile hingegen unterlag das Buch wirklich dann ja bis 83 noch der Zensur, und als das dann aufgehoben wurde, fand der Roman infolge der ungewöhnlich hohen Buchpreise vor allem in Form von Fotokopien und Leihexemplaren seine Verbreitung auch in Chile. Also wenn man das lesen will, findet man seinen Weg. Das ist ja, kennen wir ja hier auch noch so. Also ich weiß das von meinen Eltern aus DDR-Zeiten. Wir hatten auch Bücher, die mein Vater mitgebracht hat, wo ich immer gefragt habe, wo die denn so her waren, wenn da so als Ausgabe von 1973 stand und so, wo ich wusste, das war jetzt eigentlich was man nicht lesen wollte, und hat ja das halt auch aus irgendeiner Buchhandlung gehabt oder so, die das geführt haben.
Der Begriff war immer unter der Hand, ne?
Das genau. Ja, genau. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, was mich so ein bisschen stört, ist halt dieser Vergleich. Kritiker haben das Geisterhaus immer wieder mit Gabriel Garcia Marquez, großen internationalen Erfolg der Familiensaga 100 Jahre Einsamkeit, verglichen von 1967, und haben Allende vorgeworfen, dass sie in ihrem Buch die Grenzen zwischen seriöser und trivialer Literatur halt sehr verwischt und es dadurch dann so was Kitschiges kriegt. Diese Wahrnehmung muss ich also komplett widersprechen, weil das Buch ist dem magischen Realismus angesetzt. Das ist was, oder Realismus Magico, wie es in Lateinamerika auch heißt. Und hier ist es so, dass der da vor allem auch seine Verbreitung fand, schlussendlich auch durch ihr Buch sehr populär wurde und da den absoluten Aufschwung erhielt. Den Vergleich kann ich jetzt so nicht ansetzen. Mich hat das Buch sehr an ein anderes Buch erinnert, was ich vor ein paar Jahren gelesen habe. Und zwar ist das von Nino Haraschwili, 2014, Das achte Leben für Brilke. Da seid ihr dann nicht bei 500 Seiten, sondern bei 1280 Seiten. Also das wird ein sehr langes. Das ist vielleicht wirklich mal was für einen verregneten Oktober oder so.
Klingt nach Zauberberg-Niveau.
Aber da geht es tatsächlich auch um eine Familiensaga Anfang des 20. Jahrhunderts, die sich auch durch mehrere Generationen zieht, wo auch wirklich Frauen eine Hauptrolle spielen. Und das Ganze aber in Georgien stattfindet. Ach, spannend, auch, okay. Also wirklich, kann ich dir empfehlen, kann ich auch gerne ausleihen. Liest sich trotzdem auch so weg. Also ne, ist wirklich auch ein Page-Turner. Und genau, das ist an der Stelle auch zu empfehlen. Und hat mir vor allem auch Nino Haraschwili dann noch in Erinnerung gerufen, weil die ist auf jeden Fall auch eine Autorin, die wir auf unserer Liste haben. Und es geht in dem Buch ganz oft um das Thema Schokolade.
Na cool.
Ich bin ja eher so herzhaft veranlagt, und bei dem war es dann so, dass ich ganz oft das Bedürfnis hatte, mir wirklich dann mal so ein Stück Schokolade noch mit reinzufahren.
Ach schön.
Nee, also kann ich euch an der Stelle wirklich empfehlen. Wenn ihr das Geisterhaus mögt, könnt ihr auf jeden Fall euch auch Nino Haraschwili, Das achte Leben für Brilke, zu Gemüte führen. Ist damals auch wirklich ein weltweiter Erfolg geworden. Ne? Also.
Ja, sehr spannend. Sagt mir überhaupt nichts. Habe ich noch nie gehört. Cool, okay.
Mich würde halt interessieren, ob sie das gelesen hat, Ayenis. Also auch so ein bisschen von der Erzählweise und so. Es war alle, also auch so dieses, so ein bisschen dieses Magische, was bei Allende halt so dieses Geisterhafte ist, was immer mitschwingt und immer wieder erwähnt wird, ist bei Haraschwili halt die Schokolade.
Ja, cool. So,
die immer wieder genommen wird, wenn es eskaliert, da kommt es ja auch zu Kriegen und all sowas, ne, wo man wirklich die extremsten Situationen hat, die ein Mensch erleben kann. Und dann kommt immer wieder dieser Schokoladenmoment dazu, was das Ganze aber, wie gesagt, wirklich auch nicht kitschig macht oder so, sondern so beruhigt. Das ist, weil das immer so diese ganz kleinen Momente sind, die das Ganze dann wieder, die dann wieder so Hoffnung geben. Und so war das bei Allende, wo ich das gelesen habe, jetzt auch. Und ja, dann kam bei mir so die Frage auf, ob Nino Haraschwili das Buch mal zur Hand genommen hatte, ob es da eine Inspiration vielleicht auch gab.
Ach schön, ja, ist interessant. Du, mich hat es jetzt gerade durchzuckt, als du das gesagt hast, weil ich tatsächlich auch an 100 Jahre Einsamkeit denken musste.
Ah.
Ich habe aber gedacht, es liegt daran, dass ich einfach in dieser Literatur einfach nicht so bewandert bin. Also ich habe noch nicht so viel südamerikanische Literatur gelesen oder Handlungen, die dort spielt oder historische Sachen aufgreifen oder so. Aber ich musste tatsächlich dran denken. Und für mich war es aber, hatte der Vergleich was Positives, weil ich dachte, wow, sie kann mindestens genauso gut erzählen. Das war so das, weshalb mir das aufgefallen ist. Und ja, ich habe das eben wirklich als Familienroman gelesen und dann auch eher im Nachgang die politischen Hintergründe mir angeguckt. Klar, Pinochet ist auch für mich ein Name gewesen, den ich schon mal gehört habe, aber ich habe das tatsächlich als Familienroman gelesen und wusste jetzt gar nicht, was auf mich zukommt. Und ich würde auch gerne nochmal mit dir über den Titel Das Geisterhaus reden wollen, was du davon hältst.
Na klar, gerne, können wir auf jeden Fall gleich machen. Obwohl, nee, eigentlich will ich es jetzt wissen. Wir haben doch gerade einen guten Punkt.
Sehr gut. Ja, ist das nicht irritierend? Ich dachte erst, wir haben es hier wieder vielleicht mit einem kleinen Fauxpas mit der Übersetzung eines Titels zu tun. Aber das Geisterhaus, denkt man dann nicht direkt an so eine Spukgeschichte?
Schauerroman.
Ja. Also ahnt man schon auch relativ am Anfang, warum das so heißen könnte, das Buch. Ne? Also es geht viel um, ja, vielleicht gibt es da auch, also jetzt sind ja jetzt keine Geister mit Bettlagen über dem Kopf, die darum spuken. Und es geht auch nicht um Bluthorror-Szenarien und Psychoszenen in der Dusche. Das ist es ja gar nicht, sondern es geht ich glaube, das ist so ein bisschen eine Begrifflichkeit, ne? Dass man bei Geist, wenn man das eben übersetzt im Deutschen, gut, es ist auch der Geist der Philosophie oder sowas, ne? Aber ja, man denkt, finde ich, in eine ganz andere Richtung. Und für mich war das wirklich ein Familienroman hauptsächlich. Die politischen Hintergründe, die du jetzt angesprochen hast, da war ich ganz froh, dass das Buch nicht erdrückt, sage ich mal, ne? Sondern das spitzt sich dann eben, wie gesagt, immer mehr zu. Und am Ende wird es wirklich dann sehr, sehr extrem mit dem Terrorismus auch geschildert und erzählt. Und ich war dann aber ganz froh, dass das Buch nicht dominiert, sondern für mich war wirklich die Familiengeschichte im Vordergrund und dieser magische Realismus. Und so ist das dann auch eher zu verstehen mit dem Geisterhaus. Also diese magischen Elemente oder die Figur der Clara, die Vorhersehungen hat oder so, das sind dann eher so die Dinge, ne? Also da habe ich mich dann auch gefragt, gut, ja, weiß ich nicht. Also der Titel sagt mir leider nicht so zu, aber es heißt ja tatsächlich im Original ähnlich, wie du es auch schon gesagt hast. Also passt das ja alles, da kann man nicht mehr meckern diesmal.
Ja.
Aber ich habe dann auch gemerkt, aha, Verfilmung, wir haben das Filmstill auf dem Cover, habe das Geisterhaus gegoogelt, ja, und dann kommen da halt ganz viele so Horrorfilme, ne? Wo ich auch dachte, muss anders aussehen. Nee, das kann es jetzt auch nicht sein. Also den Film können wir uns gerne zusammen auch nochmal angucken, den richtigen.
Ja.
Aber fand ich irgendwie mutig, aber so ganz habe ich nicht verstanden, warum sie den Roman so genannt hat, muss ich ehrlich sagen.
Wir können da nur vermuten. Ich empfehle an der Stelle wirklich auch die Doku vielleicht nochmal anzuschauen. Weil
ja, gerne, das mache ich.
Ich glaube, dass für Isabel Allende dieser Spiritismus eine ganz große Rolle spielt. Nicht, dass sie spiritistisch ist, aber viele Figuren aus ihrem Roman sind ja stark an Personen aus ihrem direkten Umfeld, vor allem aus ihrem direkten Familienumfeld angelehnt, vor allem an ihre Großmutter, der ja auch sowas nachgesagt wurde und vielen Geschichten von ihrem Großvater, bei dem sie gesagt hat, dass sie ja den Esteban Trueba auch so ein bisschen auf ihn angelegt hat, aber der auf keinen Fall so boshaft und menschenverachtend war wie die Figur in dem Roman. Und sie wollte einfach diesen Geschichten auf den Grund gehen. Und für mich schwingt diese ganze Situation, die sich in dem Land widerspiegelt, gerade am Anfang oder bis zur Mitte des Romans wirklich auf so einer Metaebene wieder, also schwingt da so mit. Und für mich ist die Figur der Clara, die fängt halt diese Stimmung im Land halt so auf. Die ist, wie die Hintersassen oder die Bauern am Anfang sind, die ist still, die hält sich zurück und ist nur da, wenn es zu einer Extremsituation kommt. Also es brodelt. Ne, wenn gerade wieder wenn nach dem Erdbeben alles verschüttet ist und er ja dann sagt, na gut, dann kriegen die jetzt keine Essensmagen mehr von mir, sondern sie setzt sich ja dann durch und sagt, ich möchte, dass die jetzt wirklich Geld bekommen, um sich Dinge kaufen zu können, also wirklich mehr Freiheiten. Und er steuert ja immer wieder dagegen und sagt, die sind ja gar nicht in der Lage, irgendwie klar und zu denken, die brauchen jemanden, der sie führt. Und das geht ja wirklich so Schritt für Schritt. Und jedes Mal, wenn er aber aufbegehrt, also der Esteban drüber und versucht, sie, sag ich mal, auf seine Seite zu ziehen, bleibt sie stoisch und still und flüchtet oder ja, begibt sich halt in ihre Geisterwelt, wo sie ja auch die Kraft sammelt und wo sie auch Kraft hat und wo sie drüber auch ja eine gewisse Art von Macht hat, will ich mal so sagen. Und was sich ja dann auch wieder in diesen Kindern widerspiegelt, die das ja dann alle auf ihre Art so mehr oder weniger mitkriegen. Keiner von den Kindern ist ja wirklich in irgendeiner Form dem Vater zugetan, weil der ja da überhaupt keine Interesse gezeigt hat, ne, sondern wirklich nur auf die pure Macht aus war und sie in dem Moment auch überhaupt nicht das machen muss, dagegen auszubegehren. Nur wirklich in Extremsituationen, zu denen es ja dann auch kommt. Also es gibt wirklich auch, also ihr müsst ein bisschen schauen, wenn ihr es lest, es gibt wirklich auch Extremsituationen. Wir reden hier Triggerwarnungen von Vergewaltigungen, wir reden von Zähne ausschlagen, was da passiert mit der Clara, die dann Gebiss trägt und das aber alles erträgt und einfach weitermacht wie bisher. Und sie ist für mich so dieses Bild der Bevölkerung. Und in ihren Kindern eskaliert das dann. Irgendwann stirbt sie ja und dann gibt es ja die Kinder, die diesen Geist, ne, ich will es wirklich mal so sagen, von ihr weitertragen. Jeder auf seine Art. Einer hilft im Krankenhaus, wird Arzt und hilft denen, die die Hilfe am dringendsten brauchen. Und bis hin, dass die andere, also dann aus Liebe, sich den Revolutionären anschließt und mit aufbegehrt. Und das zieht sich ja bis zum Schluss durch. Und deswegen schwingt es für mich eigentlich immer mit, so diese Stimmung im Land. Aber halt wieder gespiegelt in den einzelnen Figuren. Und das macht Allende, finde ich, wirklich sehr bravourös. Und daher kann ich auch verstehen, dass es so ein Weltbestseller wurde, weil sie ja nichts Konkretes sagt. Dem Buch anzumerken ist, dass nicht einmal eine Jahreszahl genannt wird, was mir aufgefallen ist, wo man ja wirklich überlegen musste, okay, wo befinden wir uns jetzt hier gerade? Das hatte ich schon öfter mal, dass ich mal kurz überlegen musste, okay, jetzt ist der geboren worden. Das heißt, die sind jetzt ungefähr so und so alt. Es wurden auch ganz selten mal gesagt, wie alt die Figuren sind. Selten. Ich glaube, bei dem Trueba wurde öfter mal gesagt, hier, jetzt bin ich 90 oder später. Mhm. Sie arbeitet sehr viel mit Vorwegnahmen. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen, dass ganz viele Sätze drin stehen mit später würde sie es merken, wenn sie an dem Grab von so, wo du dann wusstest, okay, krass, der wird jetzt sterben oder die werden sich die wiedersehen. Das, also sie arbeitet ganz viel mit so Vorwegnahmen. Was mir auch aufgefallen ist, gegen Ende des Buchs wird die wörtliche Rede mehr. Es gibt am Anfang des Buches keine wörtliche Rede. Es wird viel über Sachen geredet. Es gibt ja verschiedene Sichtweisen. Daher haben wir auch so einen Wechsel zwischen Autorialen und Ich-Erzähler, was total spannend und auch wirklich ungewöhnlich ist. Das hat man selten in Büchern, dass da so ein krasser Wechsel ist. Jedenfalls bei der Literatur, die ich bis jetzt gelesen habe. Und was mir aufgefallen ist, gerade so im letzten Drittel des Buches ist auch starke wörtliche Rede drin. Und am Anfang gar nicht. Und das bringt mich auch zu einer Stelle, die ich aus dem Buch gerne mal vorlesen würde, weil die ist mir so mit im Kopf geblieben. Da geht es darum, dass die Alba, das ist die Enkelin von der Clara, bei dem Esteban Trueba auf dem Schoß sitzt und sie ist praktisch die Einzige, die so ein bisschen sein Herz gewinnen konnte, neben der Clara. Die Clara geht ja irgendwann den Weg, dass sie sich komplett von ihrem Mann abwendet und stoisch neben ihm herlebt, mehr oder weniger. Und er aber nach wie vor ihr verfallen ist. Und Alba ist diejenige, die ja sein Herz in irgendeiner Weise schon noch gewinnen konnte und wo auch Hoffnung für ihn da ist, dass sie vielleicht doch den Weg von ihm einschlägt. Und zwar, da ist sie noch ein kleines Mädchen. Meine Söhne sind beide Taugenichtse. Wenn sie die drei Marien erben, ist das Gut binnen eines Jahres wieder so verfallen wie zu den Zeiten meines Vaters, sagte er zu Alba. Das alles gehört dir, Großvater? Alles. Von der Panamerikanischen Straße bis zum Kamm dieses Hügels. Siehst du sie? Warum, Großvater? Was heißt warum? Weil ich der Eigentümer bin, natürlich. Ja. Aber warum bist du der Eigentümer? Weil das Gut vor mir meiner Familie gehört hat. Warum? Weil sie es von den Indios gekauft hat. Und warum gehört es nicht den Hintersassen, die doch auch immer hier gewohnt haben? Das sind so die Fragen, die dann da plötzlich gestellt werden, die am Anfang nicht aufkamen oder nur hin mitschwingen. Und das fand ich total spannend, dass immer alles indirekt gesagt wurde. Es wird ja auch nie von Chile im Original gesprochen, sondern nur in der Übersetzung habe ich gelesen, dass Chile wirklich als Land erwähnt wird. In ihrem Original ist es nicht so. Und es wird auch nicht von Allende gesprochen, sondern von dem Kandidaten. Und ich habe eine Weile überlegt, weil es ja auch hieß, dass immer ein Dichter zu Besuch kam. Und das war aller Wahrscheinlichkeit Pablo Neruda, der hier angesprochen wird. Weil da hatte ich dann so ein bisschen den Beweis, auch aus der Doku, wo sie darüber, also wo sie ein Zitat von ihm bringt.
Und ah, okay. Der passt. Siehst du, das wollte ich dich fragen, weil ich hatte nämlich dann auch überlegt, wer gemeint ist. Da wird auch von seinem Begräbnis noch erzählt. Ne? Und Pablo Neruda ist tatsächlich auch der Einzige, der mir da eingefallen ist. Ach, das ist ja spannend. Okay.
Passt auch komplett in die Zeit rein, weil der ist, glaube ich, 73 gestorben. Also das passt komplett rein. Es ist wirklich ein Werk, was ja, eine Sage, eine Geschichte des Landes, wirklich auf seine ganz eigene Art, wirklich mit diesem magischen Realismus. Also man muss sich da zugewandt fühlen, man muss da drauf Lust haben. Es wandern zwischendurch mal Geister rum, aber es hat nie diesen Gruselfaktor oder so, sondern es ist wie so ein Schreckmoment. Also ich hatte diesen Schreckmoment, wo sie beschreibt, dass die tote Person durchs Haus wandert, damit das nicht zu viel verrate. Und da gab es mal kurz so einen Moment, wo ich dachte, huch. Aber sonst wird das eher als was beschrieben, was einfach da ist. Und so ist es auch, wenn man dem Interview, was in der Doku mit Isabel Allende geführt wird, wenn man sie darüber reden hört, dass das einfach was ist, was da ist, was jetzt nicht irgendwie gruselig ist oder komisch, sondern eher was eigentlich, was sogar noch Kraft gibt.
Ich finde, du hast das vorhin super gesagt. Du hast gesagt, spirituell, genau. Das trifft es halt total, ne? Dieses Spirituelle, was leicht mystisch ist, das schwingt eben manchmal mit. Und ich mochte auch diese Elemente, weshalb man auch sagen kann, das Buch gehört zum magischen Realismus. Zum Beispiel, dass der Esteban Trueba, der herrische Patron und Großgrundbesitzer, dass der immer, wenn er ein Stück von seinem Glauben verliert oder wenn er merkt, er war jetzt hier borniert und das ist nicht so schwarz-weiß, wie er das malt, dass er dann merkt, okay, er ist jetzt gerade wieder 2 Zentimeter kleiner geworden seine Füße werden kleiner oder so. Ja. Ne? Wo du weißt, das ist ja Quatsch, aber man hat direkt dieses, man kann das dann so gut nachempfinden und dieses Bild ist einfach so stark. Oder dass, wenn er einen Raum betritt zu seinen Hochzeiten, wo er ja wirklich der übelste Familiendiktator war, dass dann direkt, wenn er den Raum betritt, die Pflanzen ihre Köpfe hängen lassen und alle Tiere direkt so den Raum verlassen, so einfach, weil er einen Raum betritt. Und das hat so viel Kraft, die sie da schafft durch dieses Stilmittel. Das fand ich wirklich total fabelhaft. Und natürlich auch diese, ja, ich bin großer Fan von so Familienromanen. Und das, was du rausgesucht hast, die Stelle, das ist sehr schön, weil mich hat das auch sehr berührt, wie Alba eben an sein Herz dann doch rankommt, ne?
Ja.
Und er diese krassen Wutausbrüche ihr gegenüber, glaube ich, nie hatte, ne? Obwohl er da wirklich sehr herrisch zugange ist und auch gewalttätig und gewaltvoll psychisch wie physisch agiert und der tobende konservative Politiker ist, aber Alba hat sein Herz gewonnen. Das fand ich auch immer sehr schön beschrieben tatsächlich, ja. Und was ich eben auch mochte, ist, dass sie diese magischen oder mystischen Elemente einfach sehr, sehr gekonnt mixt mit einem geschichtlichen Hintergrund, wie wir heute gehört haben, ne? Und aber auch richtig guten Beobachtungen oder einer ganz klaren Schilderung. Also was mich sehr, sehr bewegt hat, wenn wir die Zeit noch haben, habe ich nämlich auch eine Stelle, die ich noch lesen würde, war, wie sie das Frauenbild chilenischer Frauen zeichnet. Da gibt es eine Passage, die ich sehr, sehr stark und beeindruckend fand. Und es ist, wie du sagst, das fand ich auch spannend, im Buch ja eigentlich nicht genannt, um welches Land es geht. Und mit der Jahreszahl ist mir auch aufgefallen. Jetzt hier in der Übersetzung wird Chile mal genannt oder Santiago de Chile fällt auch mal und so, ne? Und dann ist man dann eher so mit drin. Aber finde ich eben auch spannend, dass das im Original eigentlich nicht genannt wird, ne? Und dass man immer so zwischen den Zeiten schwimmt. Das heißt, man kann das historisch lesen, aber es funktioniert eben auf verschiedenen Ebenen, ne? Und das, finde ich, ist auch eine große Stärke. Und ich würde ihr auf jeden Fall jeglichen Kitsch absprechen, wer sowas gesagt hat. Ne? Kitsch ist für mich ein Mangel an Originalität oder an literarischem Vermögen und das kann man ihr nun wirklich nicht zuschreiben, finde ich. Ne?
Ja, nämlich genau das nicht zu machen, ist ja die Kunst. Und bevor du es vorliest, noch ein Zusatz, weil das jetzt gerade einfach zu dem Thema passt, dass die weiblichen Hauptpersonen hier wirklich eine ganz essentielle Rolle spielen und finde ich auch so ein bisschen den Weg zu ihrer späteren Literaturebene, wo sie ja auch ganz klar sich dann als Feministin darstellt und das auch nach außen trägt und die Romane auch entsprechend schreibt. Ihre weiblichen Hauptpersonen heißen ja Nivea, Clara, Blanca und Alba und die stehen alle für die Begriffe Klarheit oder Helligkeit. Bei Alba habe ich auch noch Morgenröte gefunden, was aber auch so ein was sehr zukunftsgerichtetes ist. Und denen wohnt halt dieser Einsatz für das Schwächere, für die Unterdrückten und auch die Rolle der Hoffnungsträgerin immer inne. Also die stehen immer für das Positive auch und sind somit einfach die eigentlichen Helden in dieser patriarchalen Umgebung. Und Allende sagt selber auch in der Doku, dass sie früher gedacht hat, dass sie da mitmischen will bei den Männern und dass sie dazugehören will. Und dass sie aber irgendwann klar geworden ist, dass das gar nicht geht, sondern dass man eigentlich was komplett Neues schaffen muss. Und das fand ich spannend. Und jetzt bin ich gespannt, was du dir für eine Stelle rausgesucht hast.
Sie fängt ja an mit der Beschreibung einer bestimmten Frau, die Alba aus einer Lebenssituation rettet. Also Alba wird gerettet und jetzt wird diese Frau beschrieben. Sie war eine dieser stoischen und praktischen Frauen unseres Landes, die von jedem Mann, der durch ihr Leben geht, ein Kind haben und die dazu noch von anderen verlassene Kinder, arme Verwandte oder wer sonst eine Mutter, eine Schwester, eine Tante braucht, bei sich aufnehmen. Frauen, die der tragende Pfeiler vieler fremder Leben sind, die Kinder aufziehen, damit sie weggehen und die ihre Männer weggehen sehen, ohne ihnen einen Vorwurf zu machen, weil es Wichtigeres gibt, worum sie sich kümmern müssen. Sie erinnerte mich an viele andere Frauen, die ich in den Volksküchen kennengelernt hatte, im Krankenhaus meines Onkels Jaime, im Pfarramt, wo sie nach ihren Verschwundenen forschten, im Leichenhaus, wo sie ihre Toten suchten. Ich sagte ihr, dass sie ein großes Risiko auf sich genommen habe, um mir zu helfen, und sie lächelte.
Das spiegelt das genauso wieder, ne? Dass da halt die Hoffnung drin wohnt.
Ja, ach, schön. Genau. Solche Passagen, das hat, da ist mir ganz warm geworden.
Ja.
Also, tolles Buch, großartiges, episches Buch, genau, würde ich auch auf jeden Fall weiterempfehlen und war ich sehr dankbar, dass du ja diesen Impuls mir gegeben hast. Ich habe nämlich bisher nur ein Buch von Isabel Allende gelesen. Das habe ich rezensiert auf BookNerds. Wir packen euch den Link mal mit in die Shownotes. Das ist eine Art, ja, das sind eine Art Memoiren von ihr geschrieben, wo sie aber auch wieder zeigt, was sie für ein großes Talent für Humor auch hat. Also es liest sich sehr gut. Ich musste auch sehr viel lachen. Und es war einfach auch spannend, über ihr Leben zu erfahren, wie ist sie aufgewachsen. Natürlich auch wieder ihre Verwandten. Und das Buch heißt, Was wir Frauen wollen, ist leider, finde ich, wieder nicht so gut gewählt. Der Originaltitel ist ein bisschen besser. Ich musste an diesen komischen Film mit Mel Gibson denken, was Frauen wollen.
Ach ja, oh Gott.
Oh. Und das Buch kann ich aber auf jeden Fall empfehlen, von 2021 bei Surkamp erschienen und ist zu Corona-Zeiten geschrieben. Das war das Buch, da ja, hat es mich immer durchzuckt, weil wirklich Corona in dem Buch genannt wird und ich das, glaube ich, sogar dann im Lockdown gelesen habe oder so. Das war ganz verrückt für mich, dass man über ein Phänomen liest, was einen auch gerade selber berührt, von einer Schriftstellerin, die richtig viele krasse Romane veröffentlicht hat. Also es war ganz spannend und es ist sehr gut geschrieben und wirklich spannend und sie hat mir nochmal gezeigt, dass sie eben nicht nur eine Frau großer Worte ist, sondern auch großer Taten. Ich war ganz beeindruckt, wo sie überall mitmischt, bei welchen Aktionen oder was sie selber ins Leben gerufen hat, wie du es auch schon gesagt hast, an Unterstützung für Frauen und Mädchen. Und ja, sie schafft es wirklich, das mit Humor zu erzählen, aber auch wirklich bewegende Sachen zu erzählen und ja, auch zu beeindrucken mit den Taten, die sie auf ihre Worte eben folgen lässt. Und sie hat ja mir auch nochmal gezeigt, dass Feminismus nicht heißt, jemanden klein zu machen, sondern dass man einfach nur als Frau die Rechte hat, überall auf der Welt, wir sind ja jetzt hier privilegiert, ne? Aber dass Frauen überall auf der Welt einfach das machen können sollen, was sie möchten, ne? Was Männer schon längst können. Also dass es darum geht, dass es eben um Gleichberechtigung geht und nicht darum, jemanden zu unterdrücken, dass es um die Gleichberechtigung aller Menschen geht. Und das kommt in dem Buch, finde ich, auch nochmal sehr gut raus. Und sie erzählt ja lustige Anekdoten, aber auch schockierende Erlebnisse, die sie gemacht hat. Und ja, was ich eben vorher auch gar nicht wusste, ist, wie aktiv sie selbst ist, auch ja auch im Alter noch, ne? Und was sie alles schon gemacht hat und dass sie eben nicht nur ja gut schreiben kann und eine Frau großer Worte ist, sondern auch großer Taten. Das fand ich ziemlich beeindruckend und das kann man sich in Was wir Frauen wollen in ihren Memoiren ruhig mal durchlesen. Das ist tatsächlich auch relativ schmales Bändchen und genau, wer mehr über sie noch erfahren will, das klang jetzt auch in der Doku an, die werde ich mir auf jeden Fall angucken, die du angesprochen hast, Marianne, weil das ging in eine ähnliche Richtung tatsächlich. Ja, was da zur Sprache kommt, findet sich bestimmt auch im Buch teilweise dann auch wieder, genau.
Auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr guter Übergang und ein sehr, sehr guter Punkt, den du hier anbringst. Und mit diesem will ich auch meinen kleinen Abspann, sage ich mal, einleiten. Und zwar aus dem Buch 100 Autorinnen im Porträts, was ich immer sehr gerne zur Recherche nutze. Da hat die Elke Schmitter Folgendes geschrieben über Isabel Allende. In Was wir Frauen wollen, geht die weit über 70-Jährige noch einmal ihren Erfahrungen mit Weiblichkeit und Unterdrückung nach. Eine hellwache Zeitgenossin, die neue Protestbewegung von LGBTQ bis Antirassismus aufmerksam beobachtet und begrüßt. In meiner Jugend, heißt es da, arbeitete ich mich an der Gleichheit ab. Ich wollte mitmachen beim Spiel der Männer, aber im Alter habe ich begriffen, dass dieses Spiel ein Irrsinn ist, weil es den Planeten und den moralischen Zusammenhalt der Menschheit zerstört. Es kann nicht darum gehen, bei dem Desaster mitzumischen. Es muss behoben werden. Das Patriarchat ist aus Stein, der Feminismus dagegen ein bewegter Ozean, mächtig, tief und so unendlich vielschichtig wie das Leben selbst. Er wogt, strömt, kennt Gezeiten und zuweilen wütende Stürme. Wie der Ozean gibt auch der Feminismus niemals Ruhe.
Ach, wie schön. Wie schön. Was für eine positive Podcast-Folge, Marianne. Ja.
Ich glaube, wir haben uns gegenseitig jetzt sehr beseelt.
Und, ach, schön.
Ja, ich finde auch, das war wieder ein total schönes Gespräch mit dir nach unserer kleinen Sommerpause, die für mich doch länger war als gedacht, weil ich doch gemerkt habe, dass mir ein bisschen was gefehlt hat.
Oh, mir auch, ja.
Und zwar mit dir über Bücher und Literatur von herausragenden Frauen zu sprechen. Genau, jetzt bin ich natürlich gespannt, wen wir in nicht allzu ferner Zukunft denn das nächste Mal besprechen werden.
Oh ja, ja, bei mir ist es ja immer wirklich so eine Sache, ich bin dann mal kurz bevor wir die Folge aufnehmen noch so hin und her gerissen, ah, sie oder doch erst sie, so, ah, und ich entscheide mich dann immer in letzter Minute. Aber das heißt, ja, wir haben auch noch viele Autorinnen in petto, also so ist es nicht, ne, ich glaube, wir sind noch nicht am Ende angekommen.
Nee, wir kriegen ja auch immer Zulauf von außen,
ja,
also immer die Empfehlung, also vielen Dank nochmal dafür. Das ist, ja, also übelst bereichernd. Man liest sich ja, gerade wenn man jemanden nicht kennt, sofort rein, wenn man so eine Empfehlung kriegt von außen, ne, von Freunden oder von Leuten auch, die jetzt unseren Podcast hören. Und dann bin ich immer total drauf und dran und lese mir da gleich so Sachen durch und trage das auf die Liste. Also wie gesagt, macht da gerne weiter. Wir sind süchtig danach.
Genau, genau. Vielleicht ist es in 15 Jahren anders, aber jetzt sind wir noch längst nicht am Ende und wir wollen mehr. Genau. Genau, und ich habe mich jetzt doch erstmal festgelegt auf eine Autorin für die nächste Folge und möchte hier den Fakt droppen, dass die Dame mit 18 einen skandalösen Roman veröffentlicht hat, beziehungsweise sie hat einen Roman veröffentlicht, der als skandalös wahrgenommen wurde. Und da das aber schon in den 50er Jahren waren, so 1950er Jahren, habe ich gedacht, das finde ich total spannend, das nochmal zu lesen und nochmal zu prüfen. Was davon ist vielleicht heute noch skandalös? Was wurde damals skandalös wahrgenommen? Und welchen Roman schreibt eine 18-jährige Frau? Das hat mich einfach in der Hinsicht interessiert.
Zum Beispiel Frankenstein.
Zum Beispiel Frankenstein. Ja. Das bietet ja vielleicht auch mal nochmal einen guten Vergleichspunkt. Du hast ja völlig recht. Weil das finde ich extrem reizvoll, dass man ja so in so einem jungen Alter schon so was Krasses zustande bringt, ne, und so dranbleibt, ja, auch, ja, und dann wirklich was Großes schaffen kann. Und ich glaube, diese Dame hat auf jeden Fall auch viel Diskussionspotenzial für uns. Und ich wollte schon immer mal was von ihr lesen. Und deshalb finde ich das auch so cool, dass wir diesen Podcast machen, weil wir dann einfach die Motivation haben und ich mich auch immer voll auf das Gespräch mit dir freue und mich natürlich auch freue, wenn was von außen zurückkommt über Social Media oder im Gespräch hier in Leipzig oder so. Und es ist immer einfach ein guter Punkt zu sagen, okay, jeden Monat eine Autorin finde ich einfach super, weil ja, man erweitert seinen Horizont und ich habe immer das Gefühl, dass das dringend nötig ist und ich bei jeder Autorin wieder gedacht habe, wie krass, dass das so gar nicht vorher in meinem Kopf drin war irgendwie.
Ja, genau so geht es mir auch. Also wir lernen ständig dazu und wir hoffen natürlich, dass wir euch heute auch wieder ein paar Dinge mitgeben konnten, die ihr vielleicht noch nicht wusstet oder im besten Fall Lust habt, eines der Bücher zu lesen, die wir heute besprochen haben. Das Geisterhaus natürlich vorneweg, das haben wahrscheinlich viele auch schon mal irgendwie in der Hand gehabt, aber auch das Zweite, was wir heute genannt haben, ist sicherlich den Blick wert und in diesem Sinne gehabt euch wohl. Die nächste Folge lässt nicht ganz so lange auf sich warten und wir hören uns. Bis dahin, eure Marianne
und eure Sarah. Bis bald. Tschüss.